Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In unserer heutigen Folge geht es um verhaltensauffällige Hunde in der Tierarztpraxis und dazu darf ich ganz herzlich Frau Dr. Ahrhand begrüßen. Sie ist ein Diplomat in Animal Welfare und war lang an der VetMed-Uni tätig am Institut für Tierschutzwissenschaften. Das heißt, sie hat sich dort mit dem Wohlbefinden von Hund und Katze lang beschäftigt und ist so zur Verhaltensmedizin dann gekommen, mittlerweile selbstständig tätig in der eigenen Praxis, wo sie auch den Schwerpunkt hat auf Verhaltenstherapie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ahrhand.
Hallo.
Die erste Frage ist, was kann ich denn tatsächlich tun als Tierärztin, wenn die Tür aufgeht und der Patient, der hereinkommt? Wir werden uns in dieser Folge mit Hunden hauptsächlich auseinandersetzen. Und dieser Patient ist ganz offensichtlich verhaltensauffällig. Das heißt zum Beispiel, die Tür geht auf, der Hund kommt schon bellend mit gesträubtem Fell herein und ist auf Kampf gebürstet. Wie wäre denn da eine gute Reaktion von Seiten der Tierärztin?
Ja, erstmal ruhig bleiben, sich vielleicht hinsetzen, den Tierhalter auch bitten, sich hinzusetzen und mal so ein bisschen den Druck rausnehmen und das weitere Vorgehen besprechen. Und auch mal schauen, warum der Tierhalter eigentlich kommt, also was er jetzt gerne machen möchte. Und ganz prinzipiell ist es natürlich so, dass wenn ein Tier reinkommt und ich sehe schon, ui, das wird wahrscheinlich schwierig werden, dann ist es immer gut, wenn man zum Beispiel schon Leckerlis bei der Hand hat, die man dem Tier mal am Boden anbieten kann. Einfach, dass das Tier ankommen kann, explorieren kann, ein bisschen ruhiger werden kann, weil so eine hohe Erregungslage, die kommt ja meistens deswegen, weil die Tiere ängstlich sind, weil sie unsicher sind. Und wenn man ihnen diese Ängstlichkeit und Unsicherheit nehmen kann, dann hat man schon oft schon gewonnen und dann ist es eh unproblematisch. Es gibt natürlich auch andere Patienten, die ein höheres Ausmaß an Problemen zeigen, wo man das nicht so schnell unter Kontrolle kriegt und da muss man dann unter Umständen auch längerfristige Maßnahmen setzen. Und das ist halt natürlich jetzt unterschiedlich. Kommt der Tierhalter, weil irgendwas gemacht werden muss und ich muss dann fokussieren darauf, dass ich diese medizinischen Maßnahmen durchführen kann? Oder kommt er, weil das Tier auch zu Hause Problemverhalten zeigt und weil er mit dem Tier zu Hause nicht gut zurechtkommt? Das sind ja zwei verschiedene Aspekte, die zwar irgendwie zusammengehören, aber wo im Detail dann die Maßnahmen sich unterscheiden.
Würden Sie prinzipiell sagen, es ist dann eine gute Idee, den Hund von der Leine zu lassen, dass er sich mal umschauen und schnuppern kann? Oder ist es dann eher schwieriger, ihn wieder dazu zu bringen, dass man ihn untersuchen kann?
Also ich persönlich, solange ich meine Sicherheit als nicht zu sehr gefährdet ansehe, sage, lass die Hunde immer von der Leine oder lass Tierhalter die Hunde von der Leine lassen, weil einfach nur so mir dann wirklich auch möglich wird, oder mir deutlich besser möglich wird, zu sehen, wie sich das Tier eigentlich in seiner Umgebung verhält und was das Tier macht, ohne dass es jetzt Druck vom Tierhalter ausgesetzt ist oder auch einfach nur der Einschränkung durch die Leine ausgesetzt ist. Aber ich bleibe dann auch sitzen. Also sowohl bei ängstlichen Tieren als auch bei übererregten Tieren, als auch bei Tieren, wo potenziell eine aggressive Reaktion möglich ist, bleibe ich ganz ruhig sitzen. Ich spreche schon, aber ich stehe nicht auf, ich bewege mich nicht schnell, sondern schau einfach mal, was tut das Tier und bespreche mit dem Halter so das weitere Vorgehen.
Wenn man dann nach dem Gespräch und der Hund sich sozusagen auch ein bisschen akklimatisieren konnte, wenn man dann zur klinischen Untersuchung übergeht, also ich kann jetzt selber von meiner eigenen Praxis reden, wenn ich den Hund als Welpe schon kennenlerne, dann üben wir immer den ganzen Untersuchungsgang, damit der Hund schon weiß, was ich möchte und was ich vorhabe. Das heißt auch inklusive Fiebermessen. Jetzt kenne ich ja aber nicht alle Hunde, seit sie ein Welpe waren. Und viele Hunde reagieren zum Beispiel aufs Orlischauen oder auf das Fieberthermometer entsetzt. Ja? Es ist ja immer so die Frage, was braucht man wirklich an Wissen? Was muss man alles, ich sag mal, durchsetzen, damit man auch die klinische Untersuchung sinnvoll durchführen kann? Inwieweit kann man sagen, das muss aber heute passieren? Ja? Würden Sie da eher sagen, dann machen wir es lieber nicht?
Ja, also das Konzept von Fear Free, das kennen vielleicht einige auch. Da kann man ja Online-Kurse auch machen als Tierarzt oder auch als Vetstudent. Das trennt ja sozusagen die notwendigen Maßnahmen in Wants und Needs. Und die Needs, das sind die Dinge, die eben wirklich notwendig sind, weil das Tier jetzt akut ein medizinisches Problem hat. Also das heißt, wenn das Tier krank ist, dann sind das die Dinge, die zeitnah gemacht werden müssen. Und die Wants, das sind sozusagen die Dinge, die Ja, das wären Routinemaßnahmen, die jetzt nicht gleich passieren müssen. Das sind Dinge, die der Tierhalter haben will, wie Krallen schneiden oder sowas. Also das sind eben die Sachen, die gut wären, aber jetzt nicht unbedingt notwendig. Und da ist es definitiv so, dass man eben sagt, man beschränkt sich auf die Needs, beziehungsweise wenn das Tier eben tatsächlich so gestresst ist und aufgebracht ist, dass man mit dem gar nicht vernünftig arbeiten kann, dann muss man unter Umständen auch sagen, nein, stopp, heute geht's nicht, wir müssen einen neuen Termin ausmachen und wir müssen mit einer Medikation arbeiten.
Und das heißt, das ist auch etwas, was man den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern über gut vertreten kann, weil es gibt ja auch Besitzerinnen und Besitzer, die sagen, ich möchte aber, dass das heute passiert. Ich will auch die Ordi nicht zweimal zahlen müssen. Ja. Also da finde ich es immer ganz gut, wenn man ein Argument auch hat, dass das wirklich keine gute Idee ist, es durchsetzen zu müssen auf Biegen und Brechen.
Ja, genau. Und was man den Tierhaltern da auch wirklich sagen kann, ist, dass im Regelfall, wenn man das jetzt eben durchsetzt, dann wird das Verhalten des Tieres schlechter und dann wird das immer schwieriger von Mal zu Mal. Im allerschlimmsten Fall hat man tatsächlich einen Hund, der mit einer einmaligen schlechten Erfahrung sagt, ich betrete die Ordi nie mehr wieder. Also gibt es eben dieses sogenannte One-Trial-Learning und wenn das für den Hund ausreichend bedrohlich ist, und das ist natürlich total subjektiv, also das Tier entscheidet darüber, nicht wir, nicht der Besitzer, nur das Tier, dann kann das wirklich massive Auswirkungen haben. Und vor allem auch, also gerade bei den Hunden, die zum Beispiel Aggressionsverhalten zeigen oder die nicht stillhalten, ist ganz wichtig auch, dass man nicht eine Beurteilung ausspricht, die dazu führt, dass man entweder das Tier oder den Tierhalter abwertet, indem man zum Beispiel sagt, ja, das Tier ist ja unerzogen, Sie müssen dem ja mal zeigen, wer der Chef ist quasi. Weil im Regelfall hat das damit überhaupt nichts zu tun.
Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da mit der Sprache auch wirklich ein bisschen aufpasst, weil
genau.
Ich sage mal, gerade bei den etwas anspruchsvolleren oder schwierigeren Hunden sind die Leute oft eh sehr bemüht und oft auch sehr verzweifelt, wenn es
Ja,
nicht
genau.
So klappt.
Also das ist ja auch von den Tierhaltern wirklich ein Vertrauensbeweis, wenn die zum Tierarzt kommen und ihm sagen, ich habe ein Problem mit meinem Hund und bitte unterstützen Sie mich, helfen Sie mir da, weil ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll.
Wenn jetzt wirklich ein Hund traumatisiert ist und die Leute wollen aber gerne weiter in die Ordination kommen, gibt es da Möglichkeiten, wie man die Lage wieder verbessern kann?
Ja, definitiv. Ich meine, es ist natürlich, wenn man jetzt räumlich nicht sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung hat, ist es schwierig, weil wenn man diese Assoziation mit der Ordi schon hat, mit dem bestimmten Raum und dem bestimmten Warteraum, dem bestimmten Ordinationsraum, dann ist es schon schwieriger. Also was optimal ist, ist, wenn man den Kontext wechseln kann, wenn man zum Beispiel einen zweiten Untersuchungsraum hat und vielleicht auch einen anderen Eingang. Das macht es dann deutlich einfacher. Und deswegen ist auch die Prävention so wahnsinnig wichtig, weil wenn ich mal eine Kontextverknüpfung mit meinen Ordinationsräumlichkeiten habe bei dem Hund, dann wird es echt schwieriger. Das heißt, wenn ich bei den ersten Besuchen mit den Tieren immer wirklich besonders vorsichtig arbeite und vielleicht mal mit einer reinen Happy Visit oder zwei reinen Happy Visits starte, dann habe ich schon einen wirklich guten Grundstein gelegt, dass ich mit den Tieren auch in Zukunft gut arbeiten kann. Und eben mit den Tieren, die schon Probleme haben, ist zum einen mal die Medikation ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich Tiere habe, die deutliche Stressanzeichen zeigen und die sich aktiv von mir distanzieren, also egal, ob das jetzt weggehen ist von mir oder mich angreifen wollen, dann sind das jedenfalls Kandidaten für eine Medikation. Das Fearfree sagt ja, bei den Tieren, die häufiger als viermal in der Minute Stressanzeichen zeigen, und das ist nicht wirklich oft, also da fallen dann schon ganz, ganz viele drunter. Und die zwar noch fressen, aber manchmal auch schon zum Fressen aufhören, die sollten eigentlich schon eine Medikation kriegen. Und ich denke, dass das definitiv bei uns noch nicht so weit ist. Ist vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Also ich denke, wenn die gar nichts mehr fressen, dann sind das auch für mich Kandidaten für eine Medikation, definitiv. Und bei denen, die fressen, solange man sie quasi halbwegs in Ruhe lässt oder Dinge macht, die nicht so invasiv sind, aber dann zum Beispiel aufhören zu fressen, wenn ich die Blutabnahme mache oder wenn ich halt mehr fixieren muss aus irgendeinem Grund, bei denen gibt es halt zwei verschiedene Verlaufsformen, wenn man so will. Es gibt Tiere, da habe ich jetzt zum Beispiel eine Hündin gehabt, die ist dreimal gekommen, die hat, glaube ich, auch dreimal tatsächlich eine Blutabnahme dann gehabt. Und die hat beim ersten Mal bei der Blutabnahme nicht mehr gefressen. Also da konnte sie nicht mehr fressen, aber sie hat sich's gefallen lassen, weil sie eben ein Hund ist, der die Strategie hat, dass er dann eher einfriert. Bei der dritten Blutabnahme hat sie durchgehend die ganze Blutabnahme fressen können. Also ich verwende da zum Beispiel ganz gerne entweder einen Kong oder den Toppel, Das ist so ein Plastikding, wo man Futter reingeben kann. Das hat auch ein bisschen eine größere Öffnung als der Kong. Also es ist für die Tiere leichter, dazuzukommen. Und da hat sie wirklich durchgehend bei der Blutabnahme dann aus dem Topf rausgeschleckt. Ja, also das wäre die eine Variante. Die gute sozusagen, das Tier wird immer besser. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Das Tier wird bei jedem Besuch entspannter und kann besser mit der Situation umgehen, zeigt weniger Stressanzeichen. Es gibt aber auch Hunde, die von Anfang an wirklich gut gehandelt werden, die Low-Stress-Handling kriegen, die gefüttert werden während der Untersuchung und so weiter, die trotzdem schlechter wären. Und diese Tiere, die brauchen dann halt auch eine Medikation.
Sagen Sie dann auch den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern, sie sollen zu Hause das üben mit dem Doppel oder dem Kong oder sie sollen die eigenen Leckerli mitbringen?
Ja, also das ist auf jeden Fall was einem das Leben als Tierarzt wahnsinnig erleichtert, wenn die Tierhalter die Hunde oder Katzen auch entsprechend zu Hause vorbereiten. Da wäre es natürlich total super, wenn man einen guten Trainer oder eine Trainerin an der Hand hätte, mit der man eine Kooperation hat, wo man die Leute auch ein bisschen also hinschicken kann, wo die ein bisschen eine Einführung kriegen, was kann ich alles machen, weil das kann man als Tierarzt, dafür hat man die Zeit in Wirklichkeit nicht. Und dann wäre es natürlich auch super, wenn die Leute was mitbringen, weil das sind natürlich Kosten, die uns entstehen. Also wenn ich jetzt für jeden Hund selber einen Kong oder Toppel haben muss oder Leckmatten oder Schlecksnacks, was auch immer. Also es verursacht Kosten, es verursacht aber auch Arbeit, weil ich muss diese Dinge natürlich dann zwischendurch reinigen und desinfizieren. Wäre super, wenn wir die Tierhalter so vorbereiten könnten, dass die diese Sachen mitbringen. Und ich denke auch, dass das bei vielen Tieren, also es ist wahrscheinlich eine Illusion zu glauben, man schafft es mit allen, aber bei vielen Tierhaltern ist das sicher möglich.
Ein kurzer Katzenexkurs,
weil
die Katzen ja oft in Stresssituationen dann essen. Wie würde man da jetzt das beurteilen, ob eine Medikation schon notwendig ist oder nicht?
Ich denke, man kann da sicher die gleichen Maßstäbe wie beim Hund anwenden. Also wenn ich sehe, die Katze wird über 2 bis 3 Besuche besser und kann dann fressen, dann passt's. Wenn ich sehe, die wird schlechter, dann würde ich mit einer Medikation starten.
Was empfehlen Sie von der Medikation her so als Beruhigung vor dem Tierbesuch? Wir können hier natürlich keine Dosierungen angeben, aber dass man vielleicht ungefähr sich nach den Wirkstoffen ein bisschen richten könnte.
Von der Kaskadenregelung her wäre ja als erste Möglichkeit bei den Hunden das Dexmedetomidin, also das Gel, beziehungsweise das Tasipimidin, eine Flüssigkeit. Wenn man argumentieren kann, dass das für den jeweiligen Hund keine passende Medikation ist, und da gibt es ja Möglichkeiten, also zum Beispiel bei Tieren mit Herz-Kreislauf-Problemen oder bei älteren Tieren, oder wenn das Gel nicht applizierbar ist oder auch die Flüssigkeit nicht applizierbar ist, dann ist eine bewährte Kombi für die Hunde ein Trazodon plus Gabapentin. Das Gabapentin allein funktioniert ja bei den Katzen super, aber bei den Hunden leider nicht, also das reicht im Regelfall nicht aus.
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Tasipimidin im Vergleich zum Dexmedetomidin?
Also im Tierarztkontext meines Wissens nicht.
Das heißt, das ist auch etwas, was Erfahrungswerte dann zeigen werden,
ja,
was sich dann besser anspricht.
Genau. Es ist auf jeden Fall einfacher zu applizieren, also das definitiv. Also das heißt, bei den Hunden, wo man es nicht schafft und gerade bei den Hunden mit Aggressionsproblemen, tut man sich da halt oft schwer, weil die auch von den Tierbesitzern dann nicht gut handelbar sind. Das heißt, die können das nicht so applizieren, dass das nicht abgeschluckt wird. Aber das Tasipimidin, da ist ja das egal. Also die dürfen oder sollen das ja sogar abschlucken. Da wäre das eine gute Option, wenn man weiß, dass grundsätzlich die Alpha-2-Agonisten für das Tier eine gute Option sind und das dann entsprechend eben beruhigt ist und weniger ängstlich, dann ist das Tasipimidin da sicher eine gute Option.
Ich glaube, da sind wir vielleicht in Österreich wirklich noch nicht auf einem Stand, dass das sozusagen regelmäßig und häufig so passiert. Würden Sie sagen, dass das schon wichtig wäre, dass wir das nach und nach umsetzen, dass wirklich jeder, der geringe Stressanzeichen zeigt, auch wenn es nur geringe sind, angstfrei kommen soll?
Ja, also ich denke, das Wichtigste wäre vor allem auch mal, dass man diese ganzen präventiven Maßnahmen wirklich auf breiter Basis zum Standard macht. Also dass eben mit den Tieren zuerst mal rein Happy Visit mäßig gearbeitet wird und dass man das alles ins Handling auch integriert, weil es sind ganz, ganz viele Kollegen sehr gewillt, das umzusetzen, weil es einem das Leben ja auch leichter macht. Das ist ja auch für den Tierarzt viel angenehmer. Zum einen sind die Tiere besser handelbar, zum anderen macht es auch viel mehr Spaß, mit Tieren zu arbeiten, denen man nicht fürchterlichen Stress macht. Aber gerade wenn es dann schwierig wird, denke ich, ist es schon so, dass man leicht in die alten Verhaltensmuster kippt und dann halt doch wieder gescheit fixiert sozusagen. Und das ist, denke ich, was, wo man mehr Bewusstsein und vielleicht auch Training anbieten muss, damit man dann wenn es schwierig wird, schafft, diese Situationen gut zu umschiffen.
Ja, und ich denke auch für alle Beteiligten gut zu umschiffen, weil es tatsächlich ja so ist, dass wir auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufpassen müssen.
Mhm.
Die Sicherheit
absolut, ja.
Muss auch Platz haben und hat Priorität.
Mhm. Ja.
Und auch, wir wollen natürlich auch nicht selber verletzt werden und dass die Besitzerinnen und Besitzer verletzt werden. Das ist halt immer so eine Gratwanderung. Ja, wie weit,
ja.
Also wie weit kann ich alle Menschen, die da sind und alle Tiere, die da sind, gut absichern und abholen?
Ja, natürlich. Es ist echt eine komplexe Sache. Selbst wenn jetzt das tierärztliche Team total auf Schiene ist, wenn ich einen Tierhalter habe, der sagt, na, so will er das nicht, dann wird es auch schwierig. Also ja, es ist wirklich komplex.
Ja, jede Situation ist anders.
Ja, genau, jede Situation ist anders und wir sind ja eigentlich primär da, um uns sozusagen ums körperliche Wohlbefinden, ich ums Mentale, aber die meisten Kollegen ums körperliche Wohlbefinden zu kümmern. Und dieses Management in der Tierarztpraxis, sodass der Besuch wirklich möglichst stressfrei verläuft, ist, finde ich, ein eigenes Thema für sich. Und das geht leider oft unter. Ich meine, ich verstehe das total, weil in der täglichen Praxis ist man eh mit den anderen Dingen auch schon sehr gefordert. Aber das wäre auch so ein wichtiges Thema.
Und es gibt trotz allem, also gerade auch bei den Katzen, es gibt ja wirklich niederschwellige Maßnahmen wie die Decke, die man auch leicht umsetzen kann, ohne dass es viel zusätzlicher Aufwand oder Einschulung braucht.
Ja, bevor man wirklich mit extremen Maßnahmen heranrückt, also wenn es mit einer Decke und leichter Fixation nicht geht, dann würde ich heimschicken und vertagen, genau.
Ja, absolut. Na, dann wird vertagt, na, weil sonst...
Ja, ich meine, es sei denn, die Katze ist so akut schwer krank, dann ja. Das gilt natürlich beim Hund genauso, wenn das Maßnahmen sind, die unbedingt heute gemacht werden müssen, weil sonst das Tier entweder das Leben bedroht ist oder halt wirklich Schaden nimmt, Dauerauswirkungen, dann kann man natürlich sedieren. Aber dann muss man das Tier sedieren. Also dann kann man fixieren für die eine Injektion, für die eine IM-Injektion.
Aber dass man dann sediert. Ja.
Genau, dass man zuerst sediert, IM, und dann weitermacht.
Und ich sage mal, in den meisten extremen, gesundheitlich bedrohlichen Zuständen,
ja,
wird die Situation gar nicht eintreten, weil es ihnen dann schlecht geht.
Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn die eh in Seitenlage kommen, dann hat man das Thema, dass die sich so sehr wehren, im Regelfall eh nicht.
Wenn wir jetzt nochmal zu den Behandlungen zurückkommen, es gibt ja auch schmerzhafte Behandlungen, wenn wir jetzt sagen Injektionen oder Infusionen, vielleicht brennt mal auch ein Medikament, das man injizieren will. Wie kann man denn da die Tiere gut abholen?
Das Thema Schmerz ist natürlich ein total wichtiges und auch längere Fixierung. Also alles, was potenziell schmerzhaft ist oder wo länger fixiert werden muss, und das kann bei manchen Tieren auch schon ein Ultraschall sein, wenn die zum Beispiel schon Schmerzen im Abdomen haben oder man Schmerzen im Abdomen vermutet und man macht einen Abdomen-Ultraschall, dann kann das schon gescheit wehtun. Und da denke ich auch, dass man da jedenfalls mit einer Schmerzmedikation vorher und eventuell auch noch zusätzlich eine leichte Sedierung, das dem Tier dann wesentlich leichter machen kann. Und wenn das was ist wie einen Abszess spalten oder so, dann würde ich das auch machen, weil das sind diese One-Trial-Learning-Geschichten oder auch Ohren anschauen, wenn Ohrenentzündung da ist, wo das Tier beim nächsten Mal sagt, na, da gehe ich nicht mehr rein.
Es sind nämlich wirklich oft die Ohren.
Mhm, ja.
Ich kenne das auch, dass einmal ins Ohr geschaut mit Ohrenentzündung. Mhm. Und
ja, also das darf man nicht unterschätzen. Was ich auch, das ist jetzt ein Katzending, aber man betrifft den Hund natürlich bis zu einem gewissen Grad auch, weil Hunde kommen ja auch manchmal zu zweit. Aber bei den Katzen ist ganz wichtig, dass man die einzeln transportiert, weil wenn eine von den Katzen Stress hat, dann hat man im Regelfall ein massives Problem, weil die zweite hat dann definitiv auch Stress, wenn die im selben Transporter sitzt. Und vor allem kann es dann auch sein, dass die Katzen miteinander einen Konflikt haben.
Ich glaube, es wird oft von den Besitzern und Besitzern als Trost wahrgenommen. Das ist es aber nicht. Ne?
Mhm.
In der Situation möchte man vielleicht nicht zu zweit sein in dem Korb. Ne?
Ja, genau. Und ich meine, das kann man ihnen ja auch sagen, ohne dass man sie stampotzen kann, ihnen das irgendwie nett erklären, dass das für die Katzen dann zusätzlicher Stress ist und dass das wichtig ist, dass da jeder ihren eigenen Rückzugsort hat und dass sich eben auch das Verhalten von der einen auf die andere überträgt. Und bei den Hunden ist es natürlich auch ähnlich, dass wenn ich einen Hund habe, der starke Angst hat und der zweite kommt mit und beobachtet das dann lege ich da auch so ein kleines Scheuferl für eine potenziell ängstliche Reaktion beim anderen rein.
Es ist ja oft so, dass dann die Partnerhunde quasi auch wissen wollen, was auf dem Tisch passiert und so durchaus interessiert zuschauen und rund um den Tisch herumlaufen und mal schauen, was passiert da oben so. Also die kriegen das schon sehr mit.
Ja, ja, die kriegen das definitiv mit, genau.
Ein Thema, das in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob das nur mir persönlich aufgefallen ist, stärker geworden ist, ist, ich sage mal unter Anführungsstrichen, ADHS, dass es Hunde gibt, die wirklich verhaltensauffällig sind, aber nicht in der Richtung, dass sie aggressiv werden, sondern dass sie sehr unruhig werden. Und dass sie zum Beispiel die ganze Orde durchlaufen und überall hinaufspringen, alles abräumen, nicht zur Ruhe kommen. Ist das tatsächlich ein Trend, dass zum Beispiel es wirklich mehr Fälle gibt, oder ist es einfach jetzt so, dass wir vielleicht bewusster damit umgehen?
Also, ob es jetzt wirklich mehr Fälle gibt, das kann ich, denke ich, nicht beantworten, weil natürlich sehe ich solche Fälle. Also bei mir sind die durchaus auch relativ häufig vertreten, aber das ist ja auch eine vorselektierte Population, die ich sehe. Und das ADHS, ob es das jetzt tatsächlich bei Hunden gibt, das wird diskutiert. Ich denke, man kann schon vermutlich davon ausgehen, es gibt ja eine Richtung der Verhaltensmedizin, die tatsächlich das so bewertet wie in der Psychiatrie, die Erkrankungen beim Tier. Und ich denke, dass alles, was es beim Menschen gibt, potenziell natürlich auch jetzt an Veränderungen auf neurologischer Ebene und so beim Tier geben kann. Aber wir gehen derzeit noch nicht mit Sicherheit davon aus. Und grundsätzlich ist natürlich so, dass Übererregung auch von ganz vielen anderen Faktoren verursacht werden kann. Und dass nicht zwingend jetzt wirklich eine Veränderung im Sinn von einer pathologischen Veränderung oder einer Veränderung im Neurotransmitterstoffwechsel sein muss. Also es kann ja auch sein, dass das zum Beispiel auch Ängstlichkeit macht, so massive Erregung. Also Tiere, die ein ängstliches Temperament haben, die zeigen auch in ganz vielen verschiedenen Situationen hocherregtes Verhalten. Ja, die Herangehensweise wäre halt die, dass man mal versucht, jetzt als Verhaltensmediziner herauszufinden, was ist jetzt eigentlich die Ursache von dem Problemverhalten, was ist die Motivation und Emotion dahinter und dann eben spezifische Ansätze für das jeweilige Tier sucht.
Das heißt, als behandelnde Tierärztin würden Sie dann dazu raten, wenn dieses Verhalten wirklich auffällig ist, wenn der Hund wirklich nicht zur Ruhe kommt, schon zu überweisen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Tiere sind, die zum Beispiel relativ wenig schlafen, die auch zu Hause nicht zur Ruhe kommen, die in der Nacht aufwachen. Also das ist für mich auch wirklich immer ein Warnhinweis, wenn ich Tiere habe, die in der Nacht aufwachen. Damit meine ich nicht, dass die aufstehen, sich auf einen anderen Platz legen und weiter schlafen, sondern dass die wirklich aufstehen und ein paar Runden laufen. Das muss jetzt nicht einmal sein, dass die ewig lang herumlaufen. Aber wenn die in der Nacht regelmäßig 5 bis 10 Minuten wach sind, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass da was nicht stimmt, ohne jetzt externe Auslöser. Ich meine, wenn irgendwo, weiß ich nicht, was passiert und der Hund nimmt das wahr, dann kann das natürlich schon sein, dass er dann aufwacht. Aber wenn grundsätzlich normaler Umgebungslärm ist, den der Hund eigentlich gewöhnt ist und er wacht auf, dann ist das für mich schon ein Alarmhinweis.
Wie gehen Sie in der Verhaltenspraxis dann mit solchen Patienten um?
Das, was für mich immer ganz wichtig ist, ist die körperliche Abklärung. Also ob da ein physisches Problem auch vorhanden ist. Und das ist eigentlich fast immer bei den Patienten, die ich sehe. Oder auch Unwohlsein, wenn man so will. Das ist nicht der akute Schmerz, den wir jetzt klassischerweise in der Praxis sehen, sondern das ist so ein milder chronischer Schmerz, der unter Umständen eventuell auch intermittierend ist, der einfach dazu führt, dass sich das Tier schlecht fühlt. Das kann dazu führen, dass die Tiere eben insgesamt im Verhalten auch auffällig werden.
Schlechter schlafen.
Dann durch den schlechten Schlaf ist es ja auch ein Teufelskreis, werden sie immer erregter oder halt
grantiger.
Ansättelt, grantig. Dadurch schlafen sie aber unter Umständen dann eben noch schlechter. Ich habe vorher überlegt, wie ist es eigentlich bei meinen Aggressionspatienten und bin die so im Geist nochmal durchgegangen, die letzten. Manche haben wirklich ein dezidiertes Schmerzproblem, wo man weiß, da ist irgendeine massive Veränderung da, die potenziell schmerzhaft ist oder die derzeit schmerzhaft ist, also die es auch wirklich im Gangbild zum Beispiel zeigen. Und die anderen haben alle irgendwelche milden Veränderungen, wo man sozusagen die Vermutung haben kann, dass das durchaus auch immer wieder Probleme macht. Also eigentlich kann ich sagen, dass alle meine Aggressionspatienten irgendwas haben, wo potenziell Schmerz vorhanden ist. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass man die auf eine Schmerzmedikation setzt und die haben in den Monaten davor wöchentlich den Tierhalter gebissen und das ist aus, das ist weg.
Da sieht man, was das ausmacht, wenn ein chronischer Schmerz tatsächlich da ist oder eben dieses Unwohlsein.
Aber das, was oft wirklich die Challenge ist, ist dann zu finden, also gerade bei jungen Tieren geht man ja nicht aufs Erste davon aus, dass da was Schmerzhaftes da ist. Ich mache ja persönlich nicht die körperliche Abklärung, sondern ich schicke die dann entweder zum Hausarzt zurück oder eben für speziellere Untersuchungen, die der Hausarzt nicht machen kann, dann für eine entsprechende Klinik. Und das ist oft wirklich eine Herausforderung, weil dann kriegen wir so Befunde, zum Beispiel Tiere, die dann in ein CT gehen. Es gibt eine geringgradige Protrusion im lumbosakralen Übergang, aber das ist klinisch nicht relevant.
Aber vielleicht strahlt es doch aus.
Genau. Aber vielleicht tut es doch weh. Und das ist eben so diese Challenge. Und da würde ich total gern auch noch mit den Kollegen Bildgebung, Orthoneuro, noch viel mehr darüber diskutieren, was sind die Ursachen für so chronischen milden Schmerz? Weil natürlich, also klinisch nicht relevant in der Hinsicht, dass man keine neurologischen Ausfälle hat, dass man keinen akuten Schmerz hat. Aber wer sagt uns nicht, dass es doch Probleme macht? Letztlich ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben, um das wirklich zu testen, ist eine diagnostische Therapie. Manchmal stoßt man damit auch bei den Kollegen auf ein bisschen Unverständnis, weil die sagen, naja, aber wenn da keine deutliche Veränderung da ist, dann kann ich ja nicht einfach ein Schmerzmittel geben. Aber da gibt es sowohl Literatur als auch, es gab jetzt zum Beispiel so eine Masterclass von der ESVCE, wo der Kollege von Zero Pain Philosophy einen Vortrag gehalten hat. Und der hat dann gesagt, when in doubt, treat and reassess. Also das heißt, immer wenn wir den Verdacht haben, dass ein schmerzhaftes Geschehen da sein könnte, dann sollten wir behandeln und dann eben wieder beurteilen. Und da ist es bei den Verhaltenspatienten halt so, dass wir zum Beispiel sowas wie ein Canine Brief Pain Inventory nicht wirklich verwenden können. Weil wenn ich keine Lahmheit habe, die ich deutlich sehe oder deutliche Einschränkungen habe beim Treppengehen oder sonst was, dann kann ich das nicht nehmen, weil das nützt mir nichts. Und da hat sich, finde ich, bewährt, also für mich zumindest bewährt sich das sehr gut, dass man wirklich versucht, patientenzentrierte Outcome-Measures zu finden, also dass man sich überlegt, was ist bei dem Hund problematisch. Also muss man natürlich immer individuell schauen, aber das, wo ich oft Veränderungen sehe, zum Beispiel beim Kotabsatz, dann auch so Dinge wie das Level der Reaktivität, wie reagieren die Tiere auf so Alltagsreize, wie zum Beispiel Begegnungen oder Berührungen. Ich verwende im Regelfall eine Skala von 0 bis 10. 0 ist gar nicht vorhanden und 10 ist maximal ausgeprägt und lasse die Leute das täglich beurteilen und rechne dann Wochenwerte.
Um jetzt nochmal ein bisschen auf dieses aggressive Verhalten in der Ordination einzugehen, wenn jetzt wirklich ein Hund, sei es, dass man schon weiß, dass er aggressiv ist, sei es, dass er plötzlich in dieser Situation reagiert, wenn der Hund wirklich, ich sag mal, austickt und will um sich beißt. Es gibt Hunde, die dann ja wirklich weiter in der Angriffsposition bleiben, vielleicht sogar auch nachlaufen und weiterhin beißen. Wie kann man jetzt in so einer Situation als akute Notfallreaktion, ich sage mal, alle Beteiligten schützen?
Wenn sie nicht an der Leine sind, dann hat man eine eher blöde Situation. Aber dann kann man im Grunde nur möglichst ruhig stehen bleiben, irgendwo gegen eine Wand, dass einem das Tier nicht umschmeißen kann und den Tierhalter bitten, den Hund quasi zu holen. Mhm. Im positiven Fall haben die hoffentlich einen Maulkorb drauf, der so gut sitzt, dass sie den nicht abstreifen. Ja, wenn nicht, ich meine, das ist eh der Worst Case, aber im Prinzip kann man nur hoffen, dass der Tierhalter dann das Tier entfernen kann. Und warum die nicht aufhören, also das ist ja, denke ich, auch immer so ein bisschen das Entscheidende, warum macht das Tier das? Und solche Hunde gibt es, habe ich auch schon gesehen, wo die Distanz gar nicht groß genug sein konnte, dass das Tier in meiner Gegenwart damit aufhören konnte. Das Ziel der Aggression ist ja quasi das zu entfernen, dass der Auslöser ist. Und nachdem das nicht funktioniert, macht das Tier halt immer weiter. Und wenn das ein Tier ist, das schon viel Erfahrung hat mit Aggressionsverhalten und dann vielleicht auch noch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat, dann hört das erst auf, wenn es aus seiner Sicht erfolgreich war.
Das heißt, eigentlich wäre der Plan, dass man möglichst den Hund an der Leine dann während der Untersuchung hat. Das heißt, man würde ihn für die Untersuchung wieder anleinen, vielleicht vor allem, wenn man sich unsicher ist.
Diese Tiere würde man nicht untersuchen. Also dieses Tiere würde man mit einer Prämedikation nochmal kommen lassen.
Aber das heißt, würden Sie prinzipiell bei der Untersuchung dann die Leine wieder drauf tun? Weil wir haben ihn ja abgeleint, damit er...
Ja, also prinzipiell drauf tun würde ich sie nicht. Aber bei Tieren, wo ich befürchte, dass da eine Reaktion kommen könnte, würde ich sie drauf tun, würde ich auch mit einem Maulkorb arbeiten, definitiv. Das ist, denke ich, für alle gut, auch für den Tierhalter, weil je nervöser der Tierhalter ist, desto größer ist auch die Chance, dass das Tier reagiert. Und aus meiner Sicht sind die Maulkörbe, die aus einem stabilen, aber trotzdem noch leicht verformbaren Material sind, die keine scharfen Kanten haben, die relativ große Öffnungen haben, dass man auch noch gut füttern kann. Dann idealerweise auch mit Stirnriemen. Bei Hunden mit kurzen Schnauzen auf jeden Fall mit Stirnriemen. Und eben so, dass man sie gut fixieren kann. Und sie sollten groß genug sein. Deswegen muss man meistens zusätzliche Löcher reinmachen oder die Riemen verkürzen.
Ja.
Und die sind aus meiner Sicht auch deswegen am allerbesten. Also nicht nur, weil man gut füttern kann, sondern auch, weil, wenn ich einen Metallmaulkorb habe, mit dem man der Hund ins Gesicht fährt, dann ist das äußerst unangenehm.
Dann vielleicht noch eine Frage zu den Besitzerinnen und Besitzern selber, die ja ihren Hund kennen. Es gibt sehr rücksichtsvolle, die den Beißkorb vielleicht schon vor der Ordination sogar drauf tun, dass der Hund schon mit dem Beißkorb reinkommt. Es gibt auch Besitzer und Besitzer, die sagen dazu, Vorsicht, mein Hund könnte vielleicht schnappen, wenn irgendwas wehtut. Es gibt aber ja dann auch Situationen, wo die Leute berichten, dass etwas zum Beispiel zu Hause geschehen ist. Ich sage mal, das Worst-Case-Szenario wäre, Hund hat Kind geschnappt oder Hund hat vielleicht beim Spazierengehen jemanden geschnappt. Wie kann ich denn da als Tierärztin gut mit so einer Situation umgehen, wo ich nicht selber dabei bin? Ich bekomme das berichtet, es läuten aber die Alarmglocken.
Ja. Also was ich machen würde, ist, manchmal ist das ja so die letzte Frage, bevor die Leute den Raum verlassen sozusagen. Sagst du, ah ja, und das wollte ich auch noch fragen. Und da würde ich mich auch wirklich nicht darauf einlassen, dass man das so zwischen Tür und Angel bespricht, weil das kann nur schief gehen. Dann würde ich sagen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sollten wir unbedingt mal schauen, ob da zum Beispiel Schmerz vorhanden ist, machen wir uns gleich einen Termin aus für den Gesundheitscheck. Weil das wäre das allererste, was mal gemacht gehört. Und dann kann man eben auch besprechen, wie ist das abgelaufen und so weiter. Und da ist, denke ich, ganz wichtig, also für den Haustierarzt zum einen dann bei diesem Termin, also mal so einen Basischeck zu machen mit einer Blutabnahme, wenn das möglich ist, mit einer klinisch-orthopädisch, also kurze orthopädische neurologische Untersuchung und klinische Untersuchung zu schauen, ob schon mal irgendwas auffällt und gegebenenfalls eben, wenn man den Verdacht hat, dass Schmerz da ist, dass man wirklich mal eine Behandlung startet mit einem entsprechenden Schmerztagebuch, wo man eben mit individuellen Parametern mal schaut, tut sich da was, ändert sich da was. Das ist nicht bei allen Hunden so, dass das Verhaltensproblem dann sofort aufhört, aber man sollte eine Veränderung in den Parametern bemerken, wenn die Therapie greift. Und dann ist es ganz wichtig, bei dem Termin wirklich auch festzulegen, was kann der Halter tun, um zu verhindern, dass das wieder passiert. Also sprich Sicherheitsmaßnahmen festzulegen und im Idealfall den auch gleich an einen verhaltensmedizinisch tätigen Kollegen überweisen und nicht zu warten, bis er dann noch öfter gebissen hat.
Kann man auch direkt zu Sicherheitsmaßnahmen raten, vor allem wenn Kinder betroffen sind?
Ja, also solange der Tierhalter selbst gut mit dem Tier umgehen kann, denke ich, ist das okay, das Tier wieder mit nach Hause mitzugeben und eben dann im eigenen Haushalt auf jeden Fall zur permanenten Trennung von Kind und Hund, räumlichen Trennung, also zum Beispiel mit so Absperrgittern oder wenn notwendig auch tatsächlich mit einer soliden Tür. Aber wenn das notwendig wird, dass man den Hund wirklich permanent mit einer soliden Tür sichert sozusagen, dann ist es für das Wohlbefinden des Tieres natürlich auch eine ziemliche Einschränkung. Also das sollte nicht ewig dauern, bis man dann die Situation fürs Tier dann wieder verbessern kann. Aber mit Trenngittern zum Beispiel ist das eine gute Möglichkeit, weil dann kann der Hund quasi auch noch mit dabei sein, aber er hat die Möglichkeit für direkten Kontakt ist dann eben deutlich reduziert.
Wie kann man mit Besitzerinnen und Besitzern umgehen, denen der Ernst der Lage nicht so bewusst ist? Es gibt ja auch die Situation, wo oft gesagt wird, ja, der Jogger ist so plötzlich von hinten gekommen und deshalb war völlig klar, dass mein Hund dahin geschnappt hat, wenn der vorbeiläuft. Also wie kann man da mit der Situation umgehen, dass es sozusagen ja trotzdem nicht passieren sollte?
Ja, also ich meine, für manche ist wahrscheinlich dann das Argument, dass jedes Mal, wenn der Hund das Verhalten zeigt, dass er das dann übt und dass das damit dann auch schlechter werden wird. Ein Mittel, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Druck kriegen, dann auch was zu unternehmen. Ja, und ich meine, man kann ihnen natürlich auch bewusst machen, was das für Konsequenzen haben kann dann für die Hundehaltung oder für den Hund selbst und sie natürlich dann auch im Endeffekt, wenn der Hund zum Beispiel dann Auflagen bekommt, nur mehr an der Leine oder mit Maulkorb gehen darf und so weiter. Oder sie eben auch eine Prüfung machen müssen. Das ist ja mittlerweile in vielen Bundesländern so, dass dann tatsächlich Trainerstunden gefordert sind, wenn es mal zu Vorfällen kommt. Das ist dann vielleicht auch ein Argument für die Leute, lieber vorher was zu machen. Aber im Endeffekt ist das schon tatsächlich ein Problem, dass es halt Hundehalter gibt, die das nicht so gern sehen oder sehen wollen oder die vielleicht sogar von ihrer Einstellung her Aggressionsverhalten unter Umständen auch gar nicht so als unerwünscht sehen. Die Erfahrung mache ich auch, dass es lang dauert manchmal, bis die Leute dann tatsächlich kommen. Also vor allem auch, bis sie dann bei mir landen, weil ich glaube, dass bei vielen das Bewusstsein dafür, dass eben bei Verhaltensproblemen auch ein Tierarzt drauf schauen sollte, nicht da ist. Also die Leute gehen eher noch zum Trainer als zu uns. Und ich glaube auch, dass bei unseren Kollegen teilweise das Bewusstsein noch gar nicht so da ist, dass Verhaltensprobleme wirklich fast immer auch mit physischen Problemen zu tun haben. Man muss sich manchmal auch herantasten, weil gerade bei den Tieren, die eben nicht untersuchbar sind in Wirklichkeit oder kaum untersuchbar sind, das ist für die Halter auch eine massive Belastung. Wenn man denen jetzt sagt, ihr müsst jetzt XYZ Untersuchungen machen, dann sagen die, ja, aber wie soll ich das denn machen, weil mein Hund und so weiter. Also für die ist das auch total stressig. Das heißt, man muss sich manchmal auch langsam herantasten und sozusagen schauen, mit was beginnen wir, was ist jetzt das Wichtigste, was hat Priorität. Aber es ist eben wirklich so gut wie immer was.
Es ist halt auch das Problem, dass gerade diese Tiere bei der klinischen Untersuchung den Schmerz nicht gut zeigen werden.
Nicht zeigen, ja, genau.
Aber es ist halt auch wieder ein ganz gutes Argument, finde ich, für die Besitzerinnen und Besitzer, dass man sagt, ihr Tier könnte Schmerzen haben, wir wollen alle nicht, dass das Tier Schmerzen hat.
Ja, und letztlich, also gerade die das in der Ordi selber dann nicht zeigen, da führt dann eh in Wirklichkeit, finde ich, kaum ein Weg dran vorbei, dass man mal eine diagnostische Therapie macht. Aber die muss halt auch wirklich gut gemacht werden. Und da, denke ich, sind dann auch wirklich die Verhaltensmediziner gefordert, dass man da eine entsprechend gute Dokumentation hat, dass man das auf individualisierter Basis macht, nicht mit irgendwelchen Pain Scales, weil die das meistens nicht greifen können. Bei mir ist es so, dass die Erstkonsultation ja mindestens 1,5 bis 2 Stunden dauert und man wirklich versucht, das gesamte Leben des Tieres irgendwie zu beleuchten. Also jetzt von wie ist das aufgewachsen, was für Erlebnisse hat es gehabt, aber auch wie wird es jetzt gehalten, in was für einer Umgebung lebt das, was macht der Tierhalter mit dem Tier und so weiter und so fort. Und da fehlt einem ja in der normalen tierärztlichen Praxis einfach die Zeit.
Und ich denke, sowohl Patientenbesitzerinnen und Besitzer als auch die Tiere selber sind dankbar, wenn diese Zeit aber da ist und wenn dann wirklich sie auch nicht diese Angst und die Schmerzen erleben müssen.
Ja, weil das ist ein massiver Leidensdruck für die Leute, wenn die Tiere Verhaltensprobleme entwickeln. Also das sind die Tierhalter wirklich ganz toll, wie die ihr Leben teilweise auf das Tier abstimmen und versuchen, dem Tier sozusagen eine Umgebung zu bieten, in der es gut zurechtkommen kann. Also da muss man wirklich sagen, die sind extrem engagiert, die Leute, die dann kommen und die da wirklich was tun wollen.
Ich würde sagen, das ist jetzt ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, danke.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom Österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.